Diese Folge wird präsentiert von Handwerk Magazin, dem branchenübergreifenden Wirtschaftsmagazin für den Mittelstand im Handwerk.
Handwerk erleben. Der Talk für Macher.
Herzlich willkommen heute zu einer ganz besonderen Folge, denn es ist ein Jubiläum. Es ist unsere 100. Folge, Max.
Juhu!
Ja. Da können wir mal die Knöpfe benutzen, die wir hier auf unserem Mischpult drauf haben. 100 Folgen Handwerk erleben, schon eine lange Zeit und viele Folgen in der Zeit.
Ja, ne? Jetzt überlegt euch wahrscheinlich, wie lange habt ihr dafür gebraucht. Können wir euch verraten? Die allererste Folge haben wir am 24. Juli 2022 veröffentlicht. Und ja, jetzt schon knapp 2,5 Jahre später die 100. Folge, aber das meine ich schon ernsthaft, das war schon, ja, wir haben schon fast jede Woche hier eine rausgehauen.
Ja, ja.
Manchmal war es mal ein bisschen enger, aber wir haben auch manchmal in den Sommerferien mal eine kurze Pause eingelegt.
Ja, 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 aber ich würde sagen, wir waren immer sehr nah am Zeitgeschehen dran. Wir haben nicht tagesaktuell produziert, aber immer eng dran am aktuellen Thema, auf jeden Fall.
Doch, wir haben wirklich sehr kurzfristig auch manchmal produziert. Wir haben manchmal Freitag aufgenommen, Sonntag dann gesendet.
Kein Problem für uns hier.
Ja, haben wir alles gemacht. Ja, und was wir heute machen wollen, wir wollen dann mal einen kleinen Rückblick geben. Wir haben ein paar Folgen ausgewählt, die uns besonders im Kopf geblieben sind.
Genau, und ich würde sagen, wir starten doch einfach mal mit einer Folge, die mir ganz persönlich im Kopf geblieben ist, geht ein bisschen in meinen, ja, Fachbereich wäre jetzt zu viel gesagt, in meinen SHK-Bereich rein. Ich mache ja auch hier im Handwerkerradio viel im Bereich SHK und da ist Christian Čačić natürlich eine Nummer. Er ist Installateur und Heizungsbaumeister aus Berlin. Er ist Gründer von Lust auf Handwerk, also ihn kennt vermutlich jeder, der mit dem Handwerk in irgendeiner Art und Weise zu tun hat. Er ist spezialisiert auf hochwertigen Bäderbau und er hat ein ganz bestimmtes Kundenklientel. Er arbeitet nämlich für Prominente und hat da die ein oder andere witzige Geschichte zu erzählen. Jo, euch erwarten jetzt 2 Minuten bestes Berlinerisch.
Ja, bei dieser Art der Kunden heißt es immer No Limit, aber auch keine Zeit. Und das ist dann immer so, Zeit war bei denen immer das wertvollste Gut. Und das ist schwierig, wenn du irgendwo in einem Manufakturbereich unterwegs bist, wo du die Industrie anfragen musst für Sonderanfertigung, diesen Kunden zu erklären, hey, das geht nicht so schnell. Du musst dich tatsächlich da auch einreihen, weil es für dich sondergefertigt wird. Das war immer eine Herausforderung. Aber ich bin bekannt in Berlin als Feuerwehrmann für spezielle Sachen.
Was glaubst du, warum neben der Feuerwehr, die du da spielst, warum sie sich für dich entscheiden oder auch gerade die anderen Handwerksunternehmer, von denen du gerade gesprochen hast, warum gerade Prominente auf dich setzen?
Ja, weil nicht jeder möchte sich in dieser Art der See, ich nenne das immer Ocean, See und so, bewegen, weil es natürlich ein sehr spezielles Kundenklientel ist, was oberste Ansprüche hat und dementsprechend musst du da tatsächlich auch Service- und Dienstleister sein. Also du kannst da nicht wie eine Abrissbirne reingehen, ich bin jetzt hier der normale Installateur und mach da Rambazamba, sondern da musst du performen und da trauen sich viele nicht dran und das nutze ich für mich eiskalt aus und freue mich, dass ich da mich austoben kann in einer Baustellenumgebung, die so nicht alltäglich ist. Wenn man dann in so einer Villa für 35 Millionen unterwegs ist, dann ist das schon spektakulär. Tiefgarage, zweites Untergeschoss, wo du mit einem Auto, mit einem Fahrstuhl runterfährst, da drüber dann ein Pool, 1000 Quadratmeter Wellness und du darfst dich da so ein bisschen verwirklichen, ist schon besonders.
Das klingt besonders. In was für einer
Warte, da muss ich noch mal dazu reingrätschen. Das Paradox oder das Lustige war, dass der Kunde ein Problem mit dem Fahrstuhl für seine Autos hatte, sein scheiß Maybach hat nicht in den Fahrstuhl gepasst und ist nicht damit runter reingekommen. Und dann mussten die tatsächlich diesen Fahrstuhl verbreitern. Geld spielt bei solchen Kunden keine Rolle. Ja? Aber so eine Kleinigkeit, die entstehen dann, also, oder das ist für die ein Desaster. Wie kannst du denn da das so bauen, dass mein Maybach nicht reinpasst? Also, Probleme gibt es auch andere auf der Welt.
Wahnsinn, oder?
Ja, Geschichten gibt es unglaublich. Ja, und von den Geschichten werden wir gleich noch einige hören. Ja, wer ebenfalls auch mit prominenten Namen zu tun hat und auch noch hat und hatte, das ist Klaus Hofmann, Schreinermeister. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Faustmann Bau- und Möbelschreinerei GmbH in Moosbach und vielen bekannt auch als Präsident der Handwerkskammer Mannheim-Rhein-Neckar-Odenwald. Zu seinen Kunden gehören schon mal Fußballtrainer Hansi Flick und Altbundeskanzler Dr. Helmut Kohl.
Und du hast ihn besucht, ne?
Ich habe ihn besucht, ja, und er hat mir da echt eine Geschichte erzählt. Ja, hört mal selber rein, wirklich spannend.
Ja, also wir haben sehr viel dann renoviert in der Zeit und ich habe auch Herr Dr. Kohl persönlich relativ schnell kennengelernt und wir waren gleich auch auf einer Wellenlänge. Und Herr Dr. Kohl hat mich immer gefragt, wie geht es dem Handwerk? Handwerkspolitische Themen hat er mit mir besprochen. Und natürlich auch über seine Vergangenheit als Politiker viel geredet. Und nach einer gewissen Zeit hat er mich immer alle 6-8 Wochen angerufen und hat gesagt, Hoffmann, du musst kommen, wir müssen reden. Und dann war ich immer zum Frühstücken eingeladen.
Und einmal ist was Besonderes passiert.
Einmal ist was ganz Besonderes passiert. Wir haben damals eine Gästetoilette umgebaut und Frau Dr. Kohl sagt dann montags, Herr Hoffmann, am Mittwoch können wir nicht ganz so lange arbeiten. Um 13 Uhr müssen wir unsere Mitarbeiter bitte fertig machen und alles picobello herrichten. Sie bekommen Besuch, der Michael kommt. Und ich habe noch gedacht, ja, da werde ich dann mal schauen, dass da alles auch picobello dann von unseren Jungs auf der Baustelle verlassen wird. Und eine Stunde vorher sagt sie dann noch, Herr Hoffmann, Sie können auch gerne da bleiben, wenn der Michael kommt. Und ich war schon ganz gespannt, welcher Michael da eintreffen wird. Und tatsächlich kamen dann so 3 größere Limousinen vorgefahren und Herr Gorbatschow stieg aus. Und Frau Dr. Kohl hat mich dann bekannt gemacht mit Herrn Gorbatschow und sie hat dann gesagt, Michael, darf ich dir unseren Schreiner vorstellen? Das ist der Herr Hofmann. Und da hatte ich schon weiche Knie bekommen.
Krass. Unglaublich. Unglaublich.
Wie war das für dich, als er dir diese Story erzählt hat?
Ja, ich war erstmal ganz still und fassungslos. Und es ist ja nicht die einzige Geschichte. Er hat noch eine andere Geschichte erzählt, aber hört gerne einfach in die Folge mal rein.
Ja.
Also Klaus Hofmann hat wirklich einiges erlebt.
Ja. Genauso wie unser nächster O-Tongeber, unser nächster Gesprächspartner. Ich spreche von Dirk Hobein. Er ist Handwerks-Allrounder. Er ist ganz stark im Trockenbau und im Fliesenbau aktiv. Er ist erfolgreicher YouTuber. Ihr kennt ihn vielleicht. Dirks Trockenbau- und Handwerkerkanal mit mehr als 150.000 Abonnenten. Und er hat uns erzählt, dass er nicht nur als Handwerker aktiv ist, sondern gerne auch mal als Eheretter. Ja, was er da erlebt hat, das hört ihr jetzt.
Mein Mann hat jetzt hier das Wohnzimmer eine Decke reingemacht und das läuft jetzt schon 3 Monate. Wir werden nicht fertig. Unsere Ehe steht auf dem Spiel. Und das war im Nachbardorf und ich kannte die nicht. Und kannst du uns helfen? Und ich hatte wirklich zu der Zeit genau eine Lücke. Ich sage, ich komme vorbei, ich gucke mir das an. Bin dann hingefahren und war schon nicht einfach, aber ich habe gesagt, okay, ich spachtel euch die Decke und mach den Rest zu an der Decke, damit hier wieder Ruhe ist im Haus.
Was man nicht alles als Handwerker macht, ne? Auch einfach mal eine Ehe retten, indem man eine Decke zuspachtelt.
Unfassbar, ja. Wir haben Unternehmerthemen bei uns.
Ja.
Und Unternehmerthemen sind Unternehmerthemen, gehört immer wieder das Thema Nachfolge. Das haben wir ab und zu schon mal besprochen. Mhm. Da gibt es manchmal Schwierigkeiten, manchmal läuft es ganz glatt. Und dann eine ganz besondere Geschichte ist die von Vanessa Weber. Sie ist CEO von Werkzeugweber in Aschaffenburg. Ich habe sie auch besucht in Aschaffenburg. Mhm. Und sie hat dort den Familienbetrieb mit 22 Jahren übernommen. Ja, wie es zur Übergabe kam, das hört er jetzt.
Er hat mich damals dann in den Biergarten eingeladen und hat aber gar nicht einen Kontext gesetzt, hat einfach gesagt, komm, wir gehen mal essen. Und ich sitze da so nichts ahnend von meinem Lieblingsessen, Hähnchen mit Pommes und dipp gerade so die Pommes in die Mayo und stecke sie mir in den Mund. Als er mir dann die Frage stellte, Vanessa, willst du die Firma übernehmen? Dann ist mir fast die Pommes wieder aus dem Mund gefallen. Und dann habe ich eigentlich gar nicht überlegt und habe gesagt, ja, mache ich. Also war gar keine Überlegung. Wahrscheinlich hätte ich drüber gegrübelt, wäre es vielleicht anders ausgefallen, aber da habe ich ihm die Frage mit Ja beantwortet.
Ja, war eine spontane Entscheidung damals, aber er hat sich ja alles gut entwickelt. Ne? Also ja. Die Vanessa Weber ist ja wahnsinnig aktiv auch genau. bei LinkedIn.
Genau, ja, Top Voice und
bestens vernetzt im Handwerk.
Absolut und also ich habe es auch so verstanden, dass es für sie goldrichtig war.
Ja, wo wir gerade bei Pommes und Mayo und Hähnchen waren, Kulinarik ist bei uns natürlich ebenfalls ein Thema, speziell natürlich der Handwerksbereich. Wir hatten schon den ein oder anderen Metzger, den ein oder anderen Bäcker und wir hatten einen der, ja, ich würde mal sagen, erfolgreichsten, renommiertesten Experten, was Brot anbelangt bei uns im Podcast, Bernd Kütscher. Er ist selbst natürlich Bäckermeister, er ist Brotsommelier und er ist Direktor der Bundesakademie des Deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim. Die Top-Adresse für Bäcker und für alle, die mit Brot zu tun haben.
Übrigens, seit dem Interview laufe ich immer bei uns im Bäcker rein, erzähle irgendwelche Weisheiten, die ich jetzt seitdem übers Brot so kenne und alle staunen immer. Aber es ist wirklich hochspannend, was wir da erfahren haben.
Ja, und wir stellen euch jetzt auch mal die Frage, was meint ihr, wie lang gibt es denn schon Brot? Diese Frage haben wir nämlich auch Bernd Kütscher gestellt.
Spannende Frage. Das ist auch meine erste Frage, wenn ich mit Verbrauchern spreche oder Vorträge halte für Verbraucher oder hier abends mal irgendwelche Lions Club, Rote Club, Verbraucherverbände mal durchs Haus führe, einen kleinen Vortrag über Brot halte, ist das immer die erste Frage, seit wann gibt's eigentlich Brot? Dann gucken sich alle an, dann sage ich, überleg doch mal so. Und dann kommen wir sehr schnell drauf, Jesus hat ja vor 2000 Jahren schon Brot gebrochen, also 2000 Jahre sind wir sicher. So, also sagen wir 2500. Dann sagte ich, die Ägypter haben doch auch schon Brot gebacken. Das war die erste Kultur des Brotes. So, das war 6000 Jahre. Ja gut, dann 6000. Sag ich aber, vor 11.000 Jahren wurde die Landwirtschaft erfunden. Die Menschen waren vorher Jäger und Sammler und sind dann sesshaft geworden. Also gut, 11.000 Jahre. Sag ich, 22.000 Jahre. Das heißt, ich habe mal früher Getreide sind Süßgräser, die man wild gesammelt, gemörsert, erst lange als Brei verzehrt und vor ungefähr 22.000 Jahren erstmals auf einem heißen Stein gebacken. Natürlich gab es bis vor 6.000 Jahren nur das Fladenbrot, das man tatsächlich auf einem heißen Stein backen kann. Und danach haben die Ägypter den Sauerteig und den geschlossenen Backraum erfunden. Und beides braucht man, um ein Brot leib zu backen.
Ja, also wer mit Brotwissen prahlen möchte, Podcast mit Bernd Kütscher anhören. Da gibt es noch viele weitere Fakten.
Absolut. Und das wusste ich auch nicht, dass es schon so lange Brot gibt. Also es war echt eine Erkenntnis.
Ja, definitiv.
Es geht immer um Ausbildung bei uns auch, in unseren Podcasts. Ja. Das Thema kommt auch immer wieder. Und es gibt auch immer wieder das Thema, dass wir mit Vorurteilen aufräumen und da entsprechende Talks haben. Das betrifft ja doch manchmal den einen oder anderen Bereich des Handwerks. Mhm. Und jetzt geht es gerade um so ein Thema. Da hatten wir ein Gespräch gehabt mit Maren Kocke. Kirchenmalermeisterin ist sie ja. Und sie hat bei einer Ausbildungsmesse eine einschneidende Erfahrung gemacht.
Es ging den ganzen Tag, die Infomesse. Aber der Vormittag war so gestaltet, dass die Kinder und Jugendlichen der Schule alleine konnten. Die konnten herumlaufen, Sachen ausprobieren, bei den Schreinern ein Vogelhäuschen bauen. Und bei uns konnte man einen Bilderrahmen vergolden mit Schlagmetall, Silber, Kupfer und Gold. Weil ich gesagt habe, Mensch, Handwerk muss man nicht nur sehen, man muss es wirklich ergreifen können. Und der Nachmittag war so gestaltet, dass die Kinder nochmal ihre Eltern dazu holen konnten. Also gemeinsam konnten sie dann nochmal zeigen, Mensch, hier Mama, Papa, ich habe hier diesen Stand gesehen. Und auch mit der einen oder anderen war ich am Vormittag total interessiert im Gespräch gewesen. Und am Nachmittag hat man dann gemerkt, wie die Eltern ganz bewusst die Kinder an unserem Stand vorbeigeschoben haben. Und einer sagte auch ganz, ganz deutlich und laut, also nee, du machst mal was Gescheites.
Ja, wenn man sowas hört, ne, dann schüttelt man eigentlich nur den Kopf.
Ja, aber ich denke, viele haben das auch schon erkannt jetzt in der Ansprache, dass man die Eltern genauso gewinnen muss wie die Auszubildenden,
ja, absolut.
Die Jungen selbst. Die Eltern sind eine ganz wichtige Zielgruppe.
Ja, und man weiß ja selbst oft gar nicht, was gehört denn alles zum Handwerk dazu und was könnte mich denn selbst auch interessieren. Es gibt so wahnsinnig viele Berufe. Augenoptik ist ja auch ein Handwerk, ist ja auch ein Gewerk. Und Peter, da hattest du, ist noch gar nicht so lange her, eine schöne Aufnahme mit Augenoptikerin Kerstin Herter. Ja, ihr habt da ganz praktische Übungen gemacht, gell?
Ja, das haben wir gemacht. Und also sie durchzuführen, das hilft ungemein. Es geht ja eben darum, dass wir doch immer alle wieder aufs Smartphone schauen oder auf den Bildschirm schauen und das Auge sehr gestresst ist. Ja, und da kann man was dagegen tun. Da haben wir Übungen gemacht. Und
sollen wir mal in eine Übung reinhören, die jetzt auch jeder mitmachen kann, der gerade nicht im Auto sitzt?
Das wäre
ist
wichtig,
echt ja. Echt eine schöne Übung. Macht es gern mal und nehmt es mit für euren nächsten Handy-Arbeitstag oder Tag im Büro. Es wird helfen.
Da gibt es eine wunderschöne Übung, die nennt sich der Augenaufschlag. Die können wir gerne mal zusammen machen. Da geht es einfach darum, dass du deine Augen aufreißt, also wirklich mal so ganz erstaunt aufreißt und fest zusammenkneifst. Und du wiederholst das mal. Also du reißt es wieder ganz doll auf und kneifst es wieder fest zusammen. Und wenn wir das jetzt so vielleicht noch ein, zweimal machen. Also aufreißen, zusammenkneifen, aufreißen und wieder zusammenkneifen. Dann merkst du wahrscheinlich, wie so die ersten Strähnchen im Augenwinkel auftreten.
Ja, merke ich.
Genau, was haben wir gemacht? Ganz simpel, wir haben im Prinzip im wahrsten Sinne des Wortes auf unsere Tränendrüse gedrückt, weil die sitzt hier oben, also gar nicht da, wo unsere Tränchen auftreten, sondern hier zwischen Augenbraue und Auge. Und durch dieses Aufreißen und Zusammenkneifen regst du quasi die Tränendrüse an, um wieder neuen Tränenfilm zu produzieren. Und ich weiß, dass viele am Bildschirm gerade zu Tropfen greifen, zu Sprays greifen, also es versuchen durch externe Mittel, da sich Abhilfe oder Unterstützung zu holen. Und damit kannst du es auf ganz natürliche Art und Weise machen. Alle halbe Stunde mal kurz zurücklehnen, ein, zwei, dreimal machen und du wirst weniger Probleme mit trockenen Augen haben.
Kerstin, da kann ich nochmal direkt zurufen. Vielen, vielen Dank. Das ist nicht die Einzelübung, sondern ich habe noch drei weitere gemacht.
Ja.
Genau. Und eine verrate ich nochmal. Echt zwischendrin einfach mal in die Ferne schauen. Einfach das Auge mal entlasten. Einfach mal zwischendrin nur mal kurz in die Ferne schauen.
Ja.
Das hilft schon unheimlich. Aber es sind dann noch weitere Übungen da und es lohnt sich wirklich, die nachzumachen. Das ist wirklich gesundheitsförderlich und das Auge ist ganz schön gestresst momentan.
Ja, das heißt, du machst die Übungen nach dem Gespräch auch regelmäßig noch?
Ich mache tatsächlich die Übungen.
Ja,
also
sehr gut.
Jetzt nicht immer alle wirklich so regelmäßig, wie ich es wahrscheinlich sollte.
Ja, klar.
Aber ich mache sie immer wieder mal. Ja.
Augenaufschlag also mache ich auch regelmäßig.
Es gibt eine Zeit vor dem Podcast mit Kerstin Hatter und eine Zeit nach dem Podcast mit Kerstin Hatter.
Ja, sehr gut. Also dann tut es doch dem Peter und mir mal nach und hört euch diesen Podcast an und macht danach fleißig die Übungen fürs Auge. Es wird euch definitiv weiterhelfen.
Absolut. Jetzt müssen wir irgendwie die Kurve kriegen zu einem ganz anderen Thema.
Ja, das stimmt.
Da geht's um, sagen wir mal, im weitesten Sinne halt sowas mit Bürokratie oder ja,
mit deutscher Ordnung, mit Rechtmäßigkeit.
Hat schon zu tun, ne?
Ja, kann man schon sagen.
Auf jeden Fall ist es absurd. Das muss man einfach mal festhalten, was ihr jetzt hören werdet. Es geht um einen Podcast, den wir aufgenommen haben mit Modellbaumeister Sven Scheidung. Und ja, er ist da oft auf deutschen Straßen unterwegs, hat da auch Polizeieskorten dabei. Und so richtig kurios wird es dann, sobald Ländergrenzen im Spiel sind.
Wir hatten mal eine Gießerei, die war in Rheinland-Pfalz ansässig. Und wer sich so geografisch ein bisschen auskennt, weiß, dass die Grenze von Rheinland-Pfalz so einmal in Nordrhein-Westfalen reinragt. Wir kommen dann mit unserem LKW an, haben nordrhein-westfälische Polizeibegleitung. An der Grenze zu Rheinland-Pfalz wird das abgegeben an Rheinland-Pfalz, dann fährt man 6 Kilometer durch Rheinland-Pfalz, fährt wieder nach NRW, da kommt wieder die Polizei NRW, fährt dann wieder nach Rheinland-Pfalz. Da fragt man sich, klar, ich weiß, das ist Ländersache, Polizei, das kann ich alles verstehen, aber das ist schon auf der anderen Seite einfach unverständlich, wie das dann so funktioniert. Und die NRW-Polizei fährt weiter mit hinterher, weil die übernimmt die ja dann wieder. Lustig, aber gut.
Ja, kurios einfach, ne? Ja,
absolut,
muss man sagen.
Absolut.
Die Vorstellung, wenn dann an der Landesgrenze schon die NRW-Polizei wartet, um dann vorne wegzufahren und die rheinland-pfälzische Polizei ordnet sich dahinter ein.
Es ist unglaublich. Es ist unglaublich.
Ja. Zuständigkeitsbereiche, ne? Wissen wir. Aber ja, dieses Bild ist im Kopf geblieben.
Handwerkmagazin, der perfekte Partner für deine Betriebsführung. Handwerkmagazin liefert dir die wichtigsten Informationen, die du brauchst. Schnell, präzise und auf den Punkt. Ob Kalkulation, Mitarbeiterführung oder Steuertipps. Mit Handwerkmagazin bist du bestens informiert. Jetzt reinklicken auf handwerk-magazin.de und deinen Betrieb effizienter steuern.
Wir blicken jetzt zum Abschluss noch auf eine Folge, die ist auch noch gar nicht so lange her. Dazu gibt's aber ein kleines Update. Wir haben vor wenigen Wochen mit Friseurmeisterin Elisabeth Würz gesprochen. Sie hat eine Presseinfo verschickt. Sie wünscht sich nämlich gerne einen Tatort weniger und dafür eine Fernsehshow für Handwerker. Ihre Idee hat sie bei uns im Podcast mal genauer erklärt.
Naja, der Tatort, also der Franken-Tatort, wurde damals ja sehr angekündigt und den habe ich mir auch angeguckt und war da halt sehr enttäuscht, was da so rüberkommt. Und man konnte ja nachlesen, was das für Geld kostet, 1,9 Millionen, was es auch in einer Minute kostet. Also wo ich mir denke, also ich war also komplett enttäuscht von dem Ganzen. Man sieht nicht viel, es kommt nicht viel rüber und es war also sehr für mich sehr verwirrend, dieser ganze Tatort. Und ja, es ist halt wirklich schwierig, was zu sehen, was einen fasziniert oder was einen wirklich gefällt oder was einen fesselt. Und ich habe mir halt gedacht, weil wir ja sowieso immer eine Plattform suchen, eben um junge Leute ans Handwerk zu führen, könnte man doch das mit Freude und Spaß auch in so einer Show mal machen.
Das ist jetzt die Idee und die Frage ist, Max, die wir uns ja gestellt haben, geht das überhaupt? Gibt es dafür überhaupt einen Markt? Kann man sowas auf den Weg bringen? Und was natürlich super wäre, wenn wir jetzt einen Experten hätten, mit dem wir darüber sprechen können. Und ich habe eine gute Nachricht, wir haben einen Experten, mit dem wir darüber sprechen können. Viele kennen ihn als Radiomacher, als Radiomoderator. Sie kennen ihn aber auch aus dem Fernsehen. Er war damals der Nachfolger von Dieter Thomas Heck bei der ZDF-Parade. Er war lange Zeit dann auch im ZDF für Unterhaltung zuständig, Unterhaltungschef auch dort unter anderem auch, glaube ich, für Wetten, dass im Einsatz und hat dafür gesorgt, dass die Straßen leer waren, wenn Wetten, dass gelaufen ist. Und ja, heute ist er auch weiterhin im Radio tätig, coacht und macht auch weiterhin Fernsehshows. Ich freue mich, dass wir dich hier haben, Viktor Worms.
Hallo, grüße euch.
Hallo, Viktor.
Hallo.
Viktor, jetzt wollen wir es natürlich wissen. Die Idee, die Elisabeth Würz gerade geschildert hat, eine Show mit Handwerkern, hat sowas heute eine Chance? Ist sowas machbar? Ist sowas denkbar im Fernsehen? Oder ist es einfach eine Idee, wo man sagt, ist schön, aber kriegt man vielleicht nicht hin? Wie schätzt du es ein als echter Experte?
Also ich maße mir nicht an über Ideen und über neue Ideen oder Ideen, die es bisher im Fernsehen nicht gab. Da habe ich mich schon so oft geirrt, zu urteilen und zu sagen, das kann Erfolg haben oder das kann keinen Erfolg haben. Also es läuft so viel im Fernsehen und so viel, was erfolgreich im Fernsehen läuft, wobei ich vielleicht auch gesagt hätte, oh, das kann nicht funktionieren. Und bei anderen Sachen habe ich gesagt, die funktionieren und sie haben dann nicht funktioniert. Also Fernsehen ist tatsächlich und heute wahrscheinlich noch mehr in diesem ganzen Unterhaltungsbereich, für den ich ja tätig war und bin, ist tatsächlich eine Blackbox. Also das ist sehr, sehr schwierig. Und die entscheidende Frage ist, bei allem, was man an Neuem machen will, was an Ideen so kreist, die entscheidende Frage ist natürlich, findest du einen Sender, findest du einen Ausstrahler, der sagt, das Risiko gehe ich ein. Und das mache ich. Und das ist oft einfach nur Glück. Du hast eine Idee, gehst irgendwo hin und da triffst du entweder jemanden, der sagt, du hast ja nicht mehr alle, oder es klingt aber interessant und es passt uns gerade ganz gut in den Kram. Also das ist tatsächlich, das ist ein bisschen mit Ideen zum etablierten linearen Fernsehen zu gehen, ist ein bisschen, ehrlich gesagt, wie Lotto spielen. Mhm. Das ist von so vielen Dingen abhängig. Aber hier soll es ja, wenn ich das richtig verstanden habe, um eine Show gehen. Ne?
Mhm, genau.
Ja. Ja, da geht es schon los. Also ich sag mal so, die große Zeit der Spielshows, die hatten wir in den 70er, 80er bis hinein in die 90er Jahre. Wetten, das war immer noch so ein Unikat. Und jeder hat jetzt gesagt, der Gottschalk hat aber letztes Mal, vor anderthalb Jahren, in seiner letzten hatte er aber wenig Zuschauer. Das war im Vergleich zu früher, wo das zu unserer Zeit 20 Millionen waren, als ich das verantwortet habe. Und wir haben bei 18 schon Krisengespräche geführt. Aber heute ist ja so, dass eine Fernsehshow oder eine Fernsehsendung ist heute erfolgreich. Tatort ist so ein bisschen noch die Ausnahme, wenn du 4-5 Millionen erreichst. Ne? Also nimm mal Florian Silbereisen, der wird mit seiner Musiksendung, also diesen Festen der Volksmusik, der wird gefeiert für 4,5 Millionen. Da hätte man sich früher entleibt. Ich wurde kritisiert, als ich die ZDF-Hitparade gemacht habe, was ja nun wirklich lange her ist. Ich wurde kritisiert, als die Sendung unter 10 Millionen fiel und da hieß, bei Heck hatte sie aber 12. Ne? Also das ist so, da haben sich die Zeiten einfach verändert durch viel mehr Programme, durch viel mehr Konkurrenz im digitalen Bereich und natürlich auch durch Mediatheken. Ne? Früher musst du in den Laden gehen und dir ein Video abholen in der Videothek, um was zu sehen, was nicht im Fernsehen läuft. Und dann hast du das in den Videorekorder geschoben. Heute geh mal die Mediatheken durch. Geh zu Netflix, geh zu Amazon Prime und was weiß ich. Und du hast Programme wie Sau. Und das ist auch heute oft so. Also ich würde mal vermuten, nehmen wir mal die Heute-Show im ZDF, freitagsabends. Ne? Das ist zum Beispiel eine der wenigen Shows, die ich noch gucke. Ich glaube mittlerweile, dass das wahrscheinlich genauso viele Leute in der Mediathek sehen wie live. Wenn nicht sogar mehr.
Ja. oder in kleinen Ausschnitten dann bei Social Media zum Beispiel. Ne?
Das kommt noch erschwerend hinzu. Aber es gibt ja noch Menschen, die selbst nicht davon wollen, dass ich bin zum Beispiel tatsächlich so jemand, ich gucke das am Freitagabend um 23 Uhr selten live, aber ich guck's mir dann auf meinem iPad an oder halt in der Mediathek. Mhm. Und zwar dann, wenn ich Lust dazu habe.
Mhm. Aber du sagst damit schon ein bisschen, dass der Markt ist mittlerweile so eng und so differenziert, dass für so eine, sagen wir mal, breite, große Show generell es schwer ist. Das ist jetzt nicht nur ein Thema, dass da Handwerk ist, sondern dass es einfach generell schwer ist.
Ja, also ich würde mich heute gar nicht mehr hinsetzen und mir groß Gedanken machen, aber was könnte man denn für eine tolle Samstagabendshow oder eine tolle Show 20.15 Uhr oder von mir aus 21 Uhr machen? Weil es wäre derart mühsam, da jemanden zu finden. Und dann kommt bei Shows, bei großen Shows, und das, eure Idee, die da eben formuliert wurde, das musst du ja, wenn, dann als große Show machen, vor großem Publikum, vor Live-Publikum. Es gibt ein weiteres Problem, das die Fernsehsender haben. Das kostet vergleichsweise relativ viel Geld. Und wir haben ja gerade in diesen Tagen, Wochen und Monaten gehört, dass die Öffentlich-Rechtlichen zu einem Teil zu Recht unter erheblichem Druck stehen. Und dann machst du so eine Show und das ist ein Unikat. Das heißt, das Ding läuft und das läuft live, läuft vielleicht hinterher noch in der Mediathek, da gucken sich das noch ein paar an. Aber dann ist es weg. Ein Film zum Beispiel, das lässt sich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen vermarkten. Und das kann auch 5 Jahre später, 10 Jahre später noch erfolgreich laufen. Mhm. Die Fernsehsender nennen das die Programmschätze. Also du hast da einen Schatz liegen mit etwas, was noch verwertbar ist in irgendeiner Form. Oder du hast eine Show gesendet und die ist anschließend weg. Die ist gelaufen und dann kann man sich nochmal in der Mediathek angucken. Aber die hat danach keinen Programmwert mehr. Also diese große Zeit der großen Abendshows, wie wir sie donnerstagsabends oder Samstag, Sonntags ARD und ZDF kennen, und RTL hat das ja auch noch gemacht, die ist eigentlich vorbei. Und nehmen wir mal eines der erfolgreichsten Unterhaltungsformate, Wer wird Millionär? Das ist ja keine große Show, das ist ein Quiz. Und das läuft seltsamerweise auf der ganzen Welt so erfolgreich, nach wie vor. Und ich gebe zu, wenn ich mal so rumzeppe und da läuft gerade Jauch, ich bleib da auch oft hängen und gucke mir das dann nochmal zu Ende an. Also eine der wenigen Unterhaltungssendungen, die ich noch relativ regelmäßig gucke. Und heute schon. Böhmermann.
Okay, also es wird schwierig, neue Sendungen zu etablieren. Und du hast schon gesagt, es gibt mittlerweile so viele Wege, wie man konsumieren kann, sei es über Streamingdienste, über YouTube allein oder über andere Social-Media-Plattformen. Meinst du, dass so eine Idee, eine Show für Handwerker, wo sich die verschiedenen Gewerke zeigen können, dass sowas vielleicht erstmal für einen Social-Media-Kanal, für ein YouTube-Video oder so erfolgreich sein könnte, mit einem geringeren Risiko, vielleicht erstmal ein bisschen kleiner dimensioniert und dann, wenn das Ding erfolgreich sein sollte, das dann vielleicht auf eine andere Plattform zu hieven?
Also du hast gerade den Begriff benutzt, wenn man das kleiner dimensioniert. Ich glaube, man muss das heute gar nicht mehr so groß dimensionieren. Es ist die Frage, was will ich mit Fernsehen oder Netz oder was auch immer, wen will ich erreichen und was will ich erreichen? Und dann muss ich mir über den Kanal Gedanken machen. Und vielleicht komme ich dann ja auch auf eine ganz andere Idee als jetzt die Grundidee einer großen Fernsehshow, wie wir sie von früher kannten, Spielshows, wo dann Leute in handwerklichen Dingen. Also vor 20, 30 Jahren hätte wahrscheinlich, wenn du zu ARD, ZDF, RTL oder so gegangen bist, kann das gut sein, du musstest auch damals immer beim Richtigen landen, der da eine Affinität zu hatte und so. Ah, Handwerk, ja, es sind eigentlich viele, die auch selber zu Hause Handwerkern und viele, die sich mit Handwerk beschäftigen. Also wir hier bei uns, in unserem Haus hier, wir beschäftigen uns ständig mit irgendwelchen Handwerkern, weil wir irgendwann irgendwelche Handwerker brauchen und ich 2 linke Hände habe und das nicht kann hier am Haus. Ne? Und das ist, aber vor 20 Jahren, und ich hätte beim ZDF gesessen und ihr wärt damit gekommen, hätte ich möglicherweise gesagt, das ist eine interessante Idee. Ob jetzt für eine große Abendshow oder ein 45-Minuten-Format, das vielleicht dann nicht nur 6-mal im Jahr, sondern jeden Monat läuft. Wahrscheinlich hätte ich gesagt, Mensch, lass uns mal zusammensitzen mit ein paar, die auch wissen, wie so eine Sendung gebaut werden muss. Und lass uns mal überlegen, ob uns da nichts einfällt. Aber selbst wenn ich, also aus Sympathie zu euch, wenn ihr sagen würdet, bohr doch mal deine Kontakte an, und die habe ich nach wie vor, aber ich glaube nicht, dass ich, ich würde wahrscheinlich hören, Viktor, du weißt doch, es ist schwierig heute. Damit hättest du 20 Jahre eher kommen müssen. Und ich finde aber interessant, darüber sich Gedanken zu machen, wie man Fernsehen und die anderen Kanäle, also die digitalen Kanäle, Netzwerkfernsehen ist halt auch digital, aber wie man das miteinander verbinden kann. Also nehmen wir zum Beispiel mal ein Netzformat, das eurem Zwecke dient. Also viele Menschen anspricht, über das Handwerk aufklärt, was etwas Unterhaltsames und Spielerisches hat. Und das dann natürlich auch durch eine gewisse Penetranz in der Ausstrahlung, was du im Netz auch kannst, also ständig präsent sein, seine Wirkung erzeugt. Und möglicherweise sogar in Verbindung zum Fernsehen, darüber könnte man sich tatsächlich Gedanken machen. Das Fernsehen im Übrigen, es ist heute auch so, wenn du heute kommst mit so einer Idee und sagst, wir haben ein bestimmtes Interesse, also wir wollen das Handwerk bildlicher machen, wir wollen das Handwerk populärer, was ihr ja auch erfolgreich macht mit euren diversen Formaten, dann ist schon mal der Weg, es unterhaltsam machen zu wollen, nicht falsch. Aber ich glaube, du musst dann schon so etwas wie ein Multimedia-Konzept anbieten. Also wo du die Dinge miteinander verbindest. Na, möglicherweise auch noch Radio. Ne? Wobei natürlich bei euch ist natürlich sehr stark ein visuelles Thema. Aber das miteinander zu verbinden, das ist spannend. Ich hatte jetzt auch ehrlich gesagt leider nicht die Zeit, mal zu gucken, ob es sowas im Ausland möglicherweise sogar gibt.
Ja, auch spannend, ja.
Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Nee, wissen wir nicht, aber das können wir tatsächlich mal noch als Aufgabe mitnehmen, dass wir das mal recherchieren.
Nee, das ist tatsächlich so. Beim Fernsehen, die fragen immer, ja, hat das schon mal einer gemacht? Also, ne, das wäre damals Frank Elstner, als er Wetten, das hatte, die Idee. Die haben dem alles abgenommen, weil er hat vorher erfolgreich Fernsehen gemacht. Er war einer der populärsten Showmaster, er war einer der kreativsten Showmacher. Und er hatte exzellente Kontakte zum ZDF und er hätte mit fast jeder Idee kommen können. Dass es dann die größte Fernsehidee in der Geschichte des deutschen Fernsehens wird. Und dann auch noch später sich herausgestellt hat, eigentlich der optimale Moderator war eigentlich der zweite, gar nicht Frank Elstner selber, sondern Thomas Gottschalk. Das war Gemate Wiesen. Mhm. Ne? Und da haben sie gesagt, das machen wir. Und ehrlich gesagt, wenn man sich daran erinnert, ich erinnere mich nicht daran, ich kenne nur die Geschichten von Frank, ich war ja nur 11 Jahre verantwortlich für Wetten, das später zu Thomas Zeiten. Aber Frank ist einer meiner Ziehväter. Die erste Show damals, da stand in der Bild-Zeitung, das war die erste und letzte. Die erste Wetten, das wurde, die dauerte erstmal fast 4 Stunden.
Das wusste ich gar nicht. Ja.
Die dauerte fast 4 Stunden und die wurde im Fernsehen zerrissen. Und ach, erst schön. Mit der 4. oder 5. zeigte sich plötzlich, da treffen wir doch einen Nerv. Und dann hat natürlich Frank auch in seinem Ehrgeiz daran lange rumgeschraubt. Und das hatte dann nach 5 Sendungen im zweiten Jahr schon mit der Ursprungsidee gar nicht mehr so viel zu tun. Und plötzlich, aber damals hatte man auch den Atem. Ne? Und es gab halt auch, das ging mit RTL und Sat.1 ging gerade erst los. Also als Wetten, das erfunden wurde, gab es das noch gar nicht. Mhm. Ne? Und da hat noch ein Intendant des ZDF oder ein Intendant der ARD gesagt, das private Fernsehen ist eine Mode, die wird ganz schnell wieder verschwinden. Das wurde auch über das private Radio am Anfang gesagt.
Ja, und über das Internet auch.
War ja auch hier von Anfang an dabei.
Es gab auch Leute, die es auch
so angeschaut haben. Der erste private Radiosender, bei dem ich dann Programmdirektor war, bei Antenne Bayern. Und ich kam ja aus Luxemburg und habe dort Radio gelernt, dem einzigen deutschsprachigen privaten Radiosender damals. Und ich weiß, damals hat mir ein Intendant, oder es war ein Programmdirektor vom Bayerischen Rundfunk, den ich auf irgendeiner Veranstaltung traf, der hat mir gesagt, ja, es ist schön, was ihr da macht jetzt bei Antenne Bayern und das ist ja ganz interessant, aber den Bayerischen Rundfunk wird es immer geben, das ist tatsächlich so, den wird es wahrscheinlich tatsächlich immer geben, aber das ist ja viel zu teuer, landesweit in Bayern und das wird ganz schwierig, also ob ihr das durchhaltet, das weiß ich nicht, und 5 Jahre später haben wir ihnen das Fell über die Ohren gezogen. Da hat Antenne Bayern zum ersten Mal war an Bayern 3, dem Flaggschiff des öffentlich-rechtlichen populären Radios, vorbeigezogen und hatte Zahlen wie SWR 3, was damals das erfolgreichste in Deutschland war.
Manche Dinge bleiben aber auch und es ist ein großes Glück, dass wir jetzt gerade sprechen können, denn du kommst gerade nämlich aus Spanien zurück. Da warst du in Barcelona. Magst du uns verraten, was du da gemacht hast?
Ja, also ich mache seit auch aus einem sehr persönlichen Engagement heraus, darf ich als Producer, also als inhaltlich Verantwortlicher, jetzt seit, ist das 12. Jahr oder 13. Jahr, die José Carreras-Gala verantworten. Und mit einem ganzen Team von Menschen, und die läuft im MDR, aber der MDR, das dritte Programm, ist ja auch bundesweit empfangbar, leider nicht mehr in der ARD. Und das ist halt für die europaweite Stiftung von José Carreras, und es geht um die Bekämpfung von Leukämie. Mit vielen Künstlern und mit vielen sehr bewegenden Filmen von Menschen, die an Leukämie erkranken. Und es geht darum, dass wir dort Geld sammeln, eben für die deutsche José Carreras Leukämie Stiftung. Das ist für mich auch eine Herzensangelegenheit, weil ich auch ein großer Verehrer von José Carreras und seinem Engagement bin. Also wir sind mittlerweile sehr, sehr gute Freunde. Und das ist für mich so eine Herzensangelegenheit. Aber auch das ist übrigens ein Beispiel, ne? Das wird beim MDR ausgestrahlt und hat dann so mittelmäßige Quoten, weil es ja auch ein bisschen old-fashioned ist. Das soll es ja auch sein. Aber das gucken mittlerweile auch in der Mediathek, obwohl das eigentlich für ein Publikum 50 plus ist, wobei man ja sagen muss, 50 plus sind mittlerweile 60% der Bevölkerung in Deutschland. Mhm. Das wird mittlerweile auch, glaube ich, in der Mediathek in dem halben Jahr danach öfter von mehr Leuten gesehen als live am 12. Dezember im MDR Fernsehen. Mhm. Mhm. Also da haben sich die Zeiten einfach unfassbar verändert, und wir haben auch mittlerweile, es ist mittlerweile auch bei uns so, dass durch die Nachbearbeitung der eigentlichen Live-Show, die aus Leipzig kommt, der eigentlichen Live-Show im Netz, werden mehr Leute angesprochen in den 2-3 Monaten danach, als das live im Fernsehen an diesem Donnerstag um 20.15 Uhr gucken.
Also, MDR, 12. Dezember, 20.15 Uhr kommt die José Carreras Show, und du hast dich quasi mit José Carreras jetzt gerade in Barcelona getroffen, um nochmal die letzten Dinge
zu sprechen. Wir haben so über die Gäste gesprochen, haben über das Drehbuch gesprochen, und da werden ja immer Menschen interviewt, und wir stellen ja immer sehr bewegende Fälle dar von Menschen, die vom Blutkrebs betroffen sind. Das ist ja also wirklich eine Sendung, die sehr ungewöhnlich ist, weil es ist teilweise sehr bewegend, die Geschichten dieser Menschen, und trotzdem machen wir daraus eine Unterhaltungssendung. Das ist immer ein sehr, sehr schmaler Grat, aber wir werden halt immer auch von großartigen Künstlern unterstützt, die natürlich auch José mit seiner Arbeit, die Stiftung gibt es auch in Spanien, unterstützen. Und diesmal sind halt Menschen dabei, wie Klaus Meine von den Scorpions, wie also wirklich alte Freunde. Dann haben wir Robert Hammond, worauf ich mich wahnsinnig freue. Und viele andere große Künstler auch aus Deutschland, die José da in seinem Engagement unterstützen.
Viktor, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung. Vielen Dank für die Einschätzung der Idee mit der Handwerker-Show.
Ja, ich würde das folgen. Ich würde daran weiter kauen, weil das ist ein Thema, das jeden ja betrifft. Jeder hat ja ständig Kontakt zu Handwerkern. Bei mir wird gerade der Kamin repariert. Aber das ist, ich würde das Thema schon weiter verfolgen. Aber wie gesagt, große Show, man kann das versuchen. Aber ich glaube, eine große Unterhaltungsshow, wo Handwerker in Wettbewerbe ja dann treten müssen und das Ganze einen spielerischen Charakter kriegen muss, die Idee zu haben, finde ich klasse.
Ja.
Aber du musst leider auch jemanden finden, der es sendet.
Also, wir rufen jetzt Elisabeth Würz zu, die ist ja Friseurmeisterin, und die hat die Idee gehabt, dass wir sie mit dir...
Viele Grüße.
Dass wir diese Idee mit dir besprochen haben, dass die bei dir zumindest im Kopf ist, und vielleicht, wer weiß, entsteht da nochmal was da draus. Also, vielen Dank,
Viktor.
Jo, ich danke mach's euch. Gut.
Danke, tschüss. Ich glaube, eins können wir aber festhalten, wir haben jetzt hier 100 Folgen gemacht, und wir haben ganz fest vor, die nächsten 100 Folgen auf den Weg zu bringen, oder Max?
Absolut, absolut. Wir haben noch so viele mögliche Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen auf unserem Zettel, die wir gerne mal bei uns im Podcast haben würden, und freuen uns einfach auf alles, was kommt. Ich würde sagen, zum Abschluss dieser Folge von uns mal eine Bitte an euch. Falls euch gefällt, was wir hier machen, falls ihr uns gerne hört und unsere Gespräche gerne hört, dann gebt uns doch gerne einfach mal eine 5-Sterne-Bewertung bei eurer Podcast-Plattform. Schreibt einen netten Kommentar, teilt die Folgen, schickt sie an eure Kollegen und Kolleginnen. Ja, und dann freuen wir uns, wenn wir uns und euch bald wieder bei uns im Podcast
Absolut, hören. Wir freuen uns wirklich über einen Dialog mit euch. Ihr könnt uns auch eine WhatsApp schicken, oder?
Ja, klar. Also WhatsApp jederzeit gerne an die 0175-272-0515. Wenn ihr mal Ideen habt oder wenn ihr selbst sagt, hey, ich hatte schon immer mal Lust auf einen Podcast, dann schreibt mir gern und vielleicht hören wir uns dann hier bald bei Handwerk erleben.
In diesem Sinne, auf die nächsten 100.
Auf die nächsten 100. Danke, bis bald.
Danke, tschüss.
Das war's mit Handwerk erleben. Dir hat diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei deiner Podcast-Plattform. Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen findest du unter handwerker-radio.de.
Diese Folge wurde präsentiert von Handwerk Magazin, dem branchenübergreifenden Wirtschaftsmagazin für den Mittelstand im Handwerk.